Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Hurra, heute ist Mittwoch, der 6. März. Das hier ist Fußball MML Daily. Warum Hurra? Weil sie wieder da ist. Guten Morgen, Lena Kassel.
Guten Morgen, hallo.
Du kommst quasi so schüchtern um die Ecke. Kann ich was tun?
Nee, ich dachte, wir machen das heute mal plain and simple. Hm? In der Kürze liegt die Würze, sucht es euch aus.
MML International.
So, und dann schauen wir doch mal rein in den gestrigen Champions League-Abend. Und wie soll ich es einfach sagen? Da sind sie wieder. Die Super Bayern, Super Bayern. Hey, hey. So haben wir es uns doch immer vorgestellt, oder? Wenn die Bayern gereizt sind, dann gewinnt sie natürlich, und zwar klar und deutlich und völlig verdient, gegen Lazio Rom. Oder habe ich irgendwas vergessen, Lena Kassel?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Super-Bayern waren, aber es waren zumindest die Bayern ohne Fragezeichen, sondern das waren die Bayern mit ganz vielen Ausrufezeichen. Das war der souveränste Auftritt in den letzten Wochen, und gemessen daran, wie sie sich teilweise präsentiert haben, war damit in der Form zumindest jetzt nicht unbedingt zu rechnen, weil wir ja auch diese Stimmungsschwankungen durchaus wahrgenommen haben zwischen Trainer und Mannschaft. Davon war nichts zu sehen. Es war ein Sieg vor allen Dingen, der nicht über Individualität entschieden wurde, wie ich es dachte. Ich habe ja über Mathis Theel in der gestrigen Folge gesprochen, über Jamal Musiala. Nee, dieses Spiel hat nicht die individuelle Klasse entschieden. Dieses Spiel hat die kollektive Teamleistung entschieden. Und die hat man eben in diesen letzten Wochen in der Form nicht so gesehen. Das war sehr, sehr souverän. Und klar, Lazio hat sie jetzt auch nicht besonders viel gefordert in der Defensive, aber auch weil sie eben so schnörkellos und so geradlinig und so fehlerfrei gespielt haben, haben sie Lazio eben auch nicht dazu eingeladen. Herausheben würde ich dann doch, obwohl es eine kollektiv starke Leistung war, definitiv Pavlovic, der in dieser Saison aus dem Nichts kam. Man hatte den ja überhaupt nicht auf dem Schirm, und dass der auf diesem Niveau, also auch in der Champions League, so konstant abliefert, und das in seinen jungen Jahren, hat mich dann schon nachhaltig beeindruckt. Vielleicht auch noch Rafael Guerrero mit einer sehr, sehr guten Leistung. Und sonst fand ich das eigentlich vom gesamten Bayern-Block sehr, sehr stark. Und man kann jetzt nicht sagen, dass sie vor der Partie jetzt nicht unter Druck gestanden haben, ne? Also da war schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Und es war sozusagen eine lebensverlängernde Maßnahme für auch Thomas Tuchel. Und wir dürfen sehr gespannt sein. Vielleicht setzen sie jetzt auch einfach all ihren Fokus nur noch in die Champions League. Mal schauen, was dann am Ende dabei rauskommt.
Man weiß ja auch nicht, was passiert wäre, hätte Immobile kurz vor Ende der ersten Halbzeit nicht sein BVB-Gesicht aufgesetzt, sondern hätte sein Lazio-Gesicht irgendwie aufbehalten. Aber nichtsdestotrotz, weil du gerade Pavlovic angesprochen hast, wie hatten dir grundsätzlich auch diese Gesamtformation gefallen? Weil darüber gab es ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder Diskussionen. Kimmich hat auf rechts gespielt, Guerrero auf links, das hast du angesprochen. Dyer und De Ligt haben die Innenverteidigung besetzt. Und vor allem eben dann eben auch Goretzka und Pavlovic auf der Doppelsechs. Ist das der FC Bayern, wie er versuchen sollte, die Saison halbwegs erfolgreich zu Ende zu spielen?
Naja, also Kimmich und Guerrero haben deshalb so eine gute Partie gemacht, weil Lazio sehr, sehr zentralisiert gespielt hat. Also sie haben versucht, eher das Zentrum zu beherrschen und haben die Flügel offen gelassen bei den Bayern. Das kam eben Kimmich und Guerrero, die ja sehr spielstarke und eher offensiv ausgerichtete Außenverteidiger sind, zugute. Dementsprechend haben sie beide eine gute Partie gemacht. Das ist ja einfach bei Spielen wie gegen Freiburg eben eine andere Nummer, weil sie das Spiel sehr, sehr in die Breite gezogen haben und dementsprechend Kimmich und Guerrero auch mehr zum Verteidigen gezwungen haben. Und so kannst du die Bayern dann eben auch schlagen bzw. vor Probleme stellen. Aber ich halte die Mischung in der Zentrale mit einem eher offensiveren Goretzka und einem sehr, sehr zweikampfstarken und positionsgetreuen Pavlovic für eine gute Kombination. Und ja, ich glaube, wenn, dann sollten sie genau in der personellen Konstellation jetzt den Rest der Saison auch spielen, zumindest auch nicht mehr so viel Rotation in der letzten Kette haben. Das hat die ganze Saison über begleitet, dass immer mal wieder jemand ausgefallen ist, immer mal wieder jemand verletzt war und sie mussten ständig rotieren in dieser Viererkette. Und dass sich da mal etwas einspielt, glaube ich, wäre sehr, sehr, sehr sinnig. Und so wie diese Viererkette gestern gespielt hat, macht sie zumindest den Anschein, als wäre sie weniger fehleranfällig als eine Viererkette mit Min-Jae Kim und Upamecano.
Und ich freue mich vor allen Dingen voll für den Journalismus am Rande des Wahnsinns, weil jetzt einfach die Thomas Tuchel-Geschichte weitergehen kann. Was passiert eigentlich, wenn Thomas Tuchel die Champions League gewinnt? So, und dann blicken wir noch ganz kurz auf Real Sociedad gegen PSG. Da machen wir einen schnellen Haken dran, würde ich sagen. Das hat ja im Grunde genommen, hatte das eigentlich nur noch so spielerischen Charakter, weil ein Rückspiel ja eigentlich auch gespielt werden muss. Aber von Anfang an war klar, PSG zieht auf jeden Fall ins Viertelfinale ein, dank Kylian Mbappé.
Das ist korrekt. Und zwar das erste Mal ziehen sie ins Viertelfinale ein seit dem Jahr 2021. Es ist gemessen an dem Kader ja auch ein sehr, sehr verwunderlicher Fakt. Aber Gratulation dazu.
Wer war damals nochmal Trainer?
So schließt sich der Kreis.
Heute Abend steht RB Leipzig dann noch vor einer ganz großen Aufgabe, nämlich eine 0:1 Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. Das Ganze gegen kein geringeres Team als Real Madrid und in keinem geringeren Stadion als dem Estadio Santiago Bernabeu. Lena, im Hinspiel lieferte RB eine wirklich gute Leistung ab. Trotzdem hat es am Ende nicht gereicht. Was brauchen die Leipziger heute Abend, um das kleine Wunder von Madrid wirklich zu schaffen?
Ich glaube, eine ganze Menge. Ich glaube, wenn wir das jetzt mal so stichpunktartig abarbeiten, dann sollten sie schleunigst zusehen, Toni Kroos aus dem Spiel zu nehmen. Er ist nach wie vor oder vielleicht jetzt erst recht oder überhaupt der Dreh- und Angelpunkt bei den Madrilenen. Also über Kroos läuft weiter fast jeder Angriff. Und ich glaube, wenn sie es schaffen, ihn halbwegs irgendwie aus dem Spiel zu nehmen, dann wird Real im eigenen Spielaufbau schon Probleme bekommen. Ich glaube, das könnte eine Spezialaufgabe für Haidara werden im zentralen Mittelfeld. Dann sollten sie zusehen, keinen Raum hinter Vinicius Junior zuzulassen. Die Tempo-Dribblings von ihm kann nahezu, glaube ich, kein RB-Spieler im Ansatz von der Geschwindigkeit mitgehen. Gibt man ihm viel Rasen, wird man viel Rasen hinter sich wissen, weil den wird er beackern. Dazu gibt es ja auch noch seinen kongenialen Partner Rodrigo, der mit seinen Läufen oft auch immer wieder Räume für Vinicius reißt. Also auch da sollte man ein kleines Äuglein drauf haben. Und man kann trotz des knappen 1:0 im Hinspiel sagen, dass Real, wenn wir jetzt mal die gesamte Saison betrachten, den Umbruch sehr, sehr gut gemeistert hat. Nicht nur personell, sondern sie haben sich auch taktisch neu erfunden. Lange haben sie ja immer in diesem 4-3-3 gespielt. Mittlerweile ist es eher ein 4-4-2 mit Raute geworden, wo Bellingham meist auf der 10 hinter den beiden Spitzen Rodrigo und Vinicius Junior so ein bisschen Zidane-artig mittlerweile agiert. Hat jetzt in 30 Pflichtspielen in dieser Saison schon 20 Tore erzielt. Also den sollte RB auch noch auf dem Zettel haben. Und ihr merkt, es müssen da schon einige Parameter zusammenlaufen, damit das Wunder von Madrid in irgendeiner Form da heute Abend zustande kommt. Ich glaube, es sind ein paar zu viele Parameter und von daher glaube ich, dass Real Madrid ins Viertelfinale einziehen wird. Und ich glaube, damit wären wir doch dann auch alle halbwegs zufrieden, denn wenn man in der Champions League die Königlichen so lange wie möglich begleiten kann, kommen wir ja auch ein bisschen auf unsere Kosten, ne? So als Fußballkonsument.
Völlig korrekt und nichtsdestotrotz drücken wir natürlich RB Leipzig trotzdem die Daumen und verweisen noch
nur
darauf,
kurz, wer macht das?
Dass im Parallelspiel.
Wer macht das? Wer drückt wem? Wer drückt? Also ich wollte nur noch mal. Also du drückst RB Leipzig die Daumen?
Ist international hier.
Deinem RB Leipzig?
Mein RB Leipzig.
Ich kann euch sagen, so wisst ihr, wer noch seinem RB Leipzig die Daumen drücken wird? Micky Beisenherz natürlich.
Selbstverständlich. Übrigens im Parallelspiel, das sei auch noch erwähnt, spielt mein Manchester City gegen den FC Kopenhagen. Das Hinspiel gewannen die Citizens ja souverän mit 3:1. Allzu viel Spannung bleibt da also nicht mehr und ist auch nicht zu erwarten. Um 21 Uhr geht der Bums los und zwar alles zusammen zu sehen live bei The Zone. Und nochmal der Hinweis, wer sich kein Abo leisten kann, dem empfehlen wir die Sportschau-App, denn da gibt es alle Spiele mit deutscher Beteiligung auch zum Hören. Und zwar umsonst.
Der Blick aufs Nationalteam.
Die deutschen Fußballerinnen haben für die Qualifikation zur EM 2025 machbare Aufgaben erwischt. Die Vize-Europameisterinnen treffen in ihrer Gruppe auf Österreich, Island sowie Polen und gehen somit den härtesten Brocken wie England oder Schweden aus dem Weg. Das ergab die Auslosung gestern in Nyon. Die Gruppen Ersten und Zweiten sichern sich die 8 direkten EM-Tickets. Die Dritt- und Viertplatzierten müssen den Umweg über die Playoffs nehmen. Insgesamt sind 15 Startplätze für die Euro zu ergattern. Gastgeber Schweiz ist automatisch qualifiziert. Die logische Konsequenz.
Und diese Meldung wundert wirklich niemanden. Jeremy Frimpong soll bei den Bayern nämlich angeblich hoch im Kurs stehen. Laut Sky beobachtet man den Leverkusener Flügelverteidiger sehr intensiv. Der niederländische Nationalspieler sei allerdings nur ein Kandidat, wenn der kommende Nachfolger von Thomas Tuchel mit Dreier- statt Viererkette spielen lassen werde. Aktuell wird bei den Bayern ja hauptsächlich mit Viererkette gespielt. Der Nachfolger von Tuchel müsste dann also eine Systemumstellung vornehmen. Systemumstellung klingt erstmal gut, was den FC Bayern angeht, aber man unabhängig von Frimpong, sind die Bayern für dich überhaupt eine Fünferkettenmannschaft? Ihre erfolgreichsten Zeiten hatten sie ja immer und nahezu ausschließlich mit einer Viererkette.
Ja, und die erfolgreichen Zeiten scheinen ja so langsam zu Neige zu gehen. Von daher halte ich das für sehr, sehr sinnvoll, eventuell auch mal taktisch sich neu zu orientieren und ja, also ich glaube, wenn du hier mit dem einen oder anderen Trainer sprechen würdest, dann würde er auch sagen, naja, Dreier- oder Viererkette, das sind ja auch alles nur Positionen, die bekleidet werden müssen, bla bla bla. Sie halten ja meistens nie etwas von dieser Thematik. Du bist eben mit der Dreierkette, glaube ich, sogar ein bisschen flexibler innerhalb eines Spiels, weil wenn du mit den zwei Schienenspielern agierst und vielleicht der eine Schienenspieler doch auch ein bisschen defensiver ist als der andere, kannst du ja auch aus einer Dreierkette relativ schnell eine Viererkette machen. Wenn du den linken Schienenspieler zum Beispiel, der ein bisschen defensiver orientiert ist, ein bisschen defensiver auch spielen lässt und den rechten Schienenspieler eben ganz, ganz weit hochschiebst und schon hast du wieder eine Viererkette. Also du bist ein bisschen taktisch variabler innerhalb eines Spiels. Dementsprechend greifen da auch sehr, sehr viele Trainer mittlerweile drauf zurück. Und ich halte es trotzdem für eine vorgeschobene Debatte. Ja, also jetzt sollen sie sich erstmal einen neuen Trainer holen, dann sollen sie eventuell auch einen personellen Umbruch vollziehen und dann kann man irgendwie über die taktische Grundformation nachdenken. Das ist mir ein Schritt jetzt gerade zu früh gedacht, wenn es um den FC Bayern im Sommer geht. Ja, das ist meine Meinung dazu.
Ja, apropos taktisch, ne, ist ja auch immer ein probates Mittel, ein bisschen Unruhe in eine Mannschaft hineinzubringen, die weit vor einem liegt, um dann möglicherweise dem ein oder anderen Spieler, der Leistungsträger in diesem Fall von Bayer Leverkusen ist, vielleicht sogar auch den Kopf zu verdrehen und ähnliches. Das kann ja auch dahinter stehen.
Ja, und da sind ja auch noch mehrere Namen. Also die werden ja die ganzen letzten Wochen schon gehandelt mit Grimaldo, Florian Wirtz. Wer soll denn da nicht alles zum FC Bayern gehen? Der Trainer ja auch noch. Also ja, das sind jetzt die geneigten Themen, die halt kommen, wenn es in Richtung Crunchtime geht. Wie viel davon am Ende dann wirklich wahr ist, das wissen wir auch alle meistens nicht ganz so viel.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Gewinner des Tages.
Das ist heute Morgen mal Kai Havertz, denn Dem ist am Montagabend etwas ganz Besonderes gelungen beim 6:0 Kantersieg des FC Arsenal beim Schlusslicht. Sheffield United erzielte er mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 4:0 den 150.000. Treffer im englischen Oberhaus. Havertz hat 150.000 Mal getroffen. Nein, es war natürlich insgesamt. Für Havertz läuft es aktuell aber trotzdem und generell ganz gut. In den letzten drei Spielen erzielte er jeweils ein Tor. Außerdem ist er mit den Gunners in Schlagdistanz zu Tabellenführer Liverpool. Ja, dann ist ja immer, wenn ein deutscher Spieler gerade mal richtig performt, ne, dann ist das Wort EM auch nicht so weit. Und ich würde fast sagen, im Hinblick auf die EM, könnte Havertz doch sogar auch ein Gamechanger werden, oder?
Erstmal noch kurz zur Premier League, was da gerade so in Richtung Meisterschaftskampf abgeht, ist richtig, richtig sexy, sage ich mal. Da gibt es nämlich Liverpool mit 63 Punkten auf den ersten Platz, Manchester City mit 62 Punkten auf dem zweiten Platz und eben der FC Arsenal mit 61 Punkten auf dem dritten Platz. Also da gibt es sozusagen einen Dreikampf um den Titel. Die haben vielleicht sogar ein bisschen mehr Freude als wir in der Bundesliga, weil da ist es absolut nicht abzusehen, wer die Meisterschaft holen wird. Das nur mal als kleine Randinformation. Und jetzt zu Kai Havertz. Ich glaube, die Position von ihm ist jetzt kein neuralgischer Punkt, wo wir sagen können, ah, jetzt ja mit ihm irgendwie können wir hoffnungsvoller in Richtung Euro blicken. Ich glaube, die neuralgischen Punkte sind auf der weichen Ebene, das, was Julian Nagelsmann ja auch erkannt hat, er hat ja auch in diesem wirklich sehr bemerkenswerten Spiegel-Interview vor ein paar Wochen hat er ja gesagt, es geht darum, dass wir ein bisschen unser Mindset dahingehend ändern, dass wir denken, wir hätten die tollsten und besten Fußballer. Und da steht Kai Havertz ja auch so ein bisschen symptomatisch für, ne? Wir haben doch eigentlich so einen guten Kader. Nee, ich glaube, es geht eher wieder um die talentfreien Bereiche, es geht um Arbeit, es geht um Worker, wie Julian Nagelsmann sagt, auf dem Platz. Und das sind die neuralgischen Punkte, die über einen guten oder schlechten Ausgang bei dieser Europameisterschaft entscheiden, glaube ich. Und das hat weniger mit Kai Havertz zu tun. Also ist toll, wenn er in guter Form ist. Das gilt aber auch für jeden Spieler. Also ich würde ihn da jetzt nicht irgendwie herausheben und sagen, wenn Kai Havertz fit ist, dann kann uns einer erfolgreichen Euro nichts mehr im Wege stehen. Ich glaube eher, wenn wir es endlich schaffen, ein Kollektiv auf den Platz zu bringen, die das Fußballspielen vielleicht auch primär über Arbeit definieren, dann glaube ich, haben wir große Chancen, eine erfolgreiche Europameisterschaft zu spielen.
Momentum und Zusammenhalt, oder?
Ja, genau. Also natürlich brauchst du auch solche Highlight-Spieler wie Kai Havertz, aber du brauchst eben auch ein breites Kollektiv, die dahinter eben richtig arbeiten und Bock haben. Und ich glaube, da ist es wie immer, die Mischung macht's. Und die Mischung hat in den letzten Turnieren und in den letzten Jahren eben nicht mehr so gestimmt bei der deutschen Nationalmannschaft, sondern du hattest dann vielleicht viele Zauberer und eben ja wenige Arbeiter auf dem Platz. Und da wird der Fokus von Julian Nagelsmann drauf liegen, dass er endlich wieder nicht nur die besten Fußballer von ihrem Talent auf den Platz bringt, sondern eben solche, die eine gute Gesamtharmonie und eine gute Gesamtmischung ergeben. Und da kann es eben nicht nur die Zauberer geben.
Absolut. Hoffen wir, dass die Mischung noch gefunden wird. Lange Zeit ist ja nicht mehr und der Kader kommt ja auch bald. Insofern bin ich mal gespannt, wie Julian Nagelsmann in dieses EM-Jahr eintreten wird. Wir werden natürlich darüber berichten, das ist ja ganz klar. Das seid ihr ja von uns gewohnt. Aber wir werden natürlich morgen auch wieder über die Champions League reden. Ist ja logisch.
So ist es. Und ihr habt ja auch eine Menge geredet in der neuen Folge Fußball MML nämlich. Sie trägt ja einen Namen, glaube ich. Erzähl mal, wie es zu dieser Namensgebung kam. So.
RAF-Touristen?
Ja, genau.
Ich habe mich versprochen. Ich wollte Terroristen sagen und habe RAF-Touristen gesagt und daraus wurde dann natürlich auch wieder aus RAF Camorra wurde RAF Cozorra. Wie das halt so ist bei Fußball MML, man muss diesen kleinen Hyänen, Mickey und Lukas, einfach nur einen kleinen Versprecher hinwerfen und schon wird daraus ein ganzer Podcast.
Und ihr merkt, es geht auch in dieser neuen Folge Fußball MML wieder besonders viel um Fußball. Dürft euch also.
Geht's aber wirklich. Es geht wirklich. Und ich muss mal sagen, ich habe nämlich den Ball der Trainerdiskussion aufgenommen, den wir gestern auch gehabt haben. Und da haben wir ein bisschen länger darüber gesprochen. Mir ist unterwegs eingefallen, weil wir, du erinnerst dich, darüber geredet haben, wie viel Geld jetzt in Wolfsburg noch für den scheidenden Trainer bezahlt werden muss und den neuen Trainer. Und dann ist mir eingefallen, dass beim FC Bayern ja sogar ein 5-Jahres-Vertrag in der Kasse klingelte für Julian Nagelsmann, der dann nach einem Jahr und 3 Monaten wieder gehen musste. Und hast du noch drauf, ich hatte es nämlich auch vergessen, dass sie sogar noch 25 Millionen Euro Ablöse bezahlt haben.
Das war mir bewusst, ja. Also es ist immens. Okay, also ja. Es wurde offensichtlich auch über Fußball gesprochen. Das
absolut.
Erfreut uns doch alle. Hört da gerne mal rein. Und wir hören uns dann morgen hier wieder. Wie gesagt, mit einer zweiten Champions League-Analyse darauf. Und darüber freue ich mich sehr. Und das waren wie immer heute Lena Kassel.
Und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.